Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen. Die Folge 356 ist heute dran und dazu möchte ich alle begrüßen, die uns die Treue gehalten haben. Ich weiß, wir sind manchmal in der Themenauswahl ein bisschen zu politisch für den einen, ein bisschen zu technisch für den anderen, ein bisschen zu lustig für die Traurigen und ein bisschen zu traurig für die Lustigen. Aber eins kann man uns nicht vorwerfen. Wir haben eine solche Bandbreite, dass immer für allen etwas dabei ist. So, und jetzt wollen wir mal sehen, wer hier noch dabei ist.
Da möchte ich einfach alle begrüßen.
Gut, mach du.
Ja, ich möchte mich einfach mal vordrängen, lieber Wolfgang. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Freue mich, dass Sie Zeit haben, uns zuzuhören. Und wir wollen heute wieder etwas zu unserer Bandbreite beitragen.
Zu unserer Bandbreite beitragen? Dann muss es ja eine ganz tolle Sendung werden. Also ich begrüße erstmal alle, die uns zuhören. Und ich wünsche, dass sie sich wundern, was wir alles zustande kriegen.
Heinz, hast du gemerkt, der Seniorpartner war platt. Der wusste nicht mehr, was er sagen sollte zu uns.
Das hat man selten.
Dass ich das noch erleben darf.
Nee. Ich weiß schon genau, was läuft.
Nee. Gut. Ja, ganz am Anfang muss ich eine traurige Nachricht loswerden. Und zwar die Firma Atari. Das ist ja ein Begriff für viele von uns. 40 Jahre gibt es Atari und die haben Spielekonsolen, Computer, Technologien gehabt, bevor andere da drauf kamen. Und heute gibt es noch viele, viele Menschen, die ihren Atari zu Hause stehen haben, aufgerüstet haben und auch noch aktiv damit arbeiten, nicht nur Grafik machen. Atari war in vielen Sachen der Vorreiter und jetzt musste Atari Konkurs anmelden. Die haben in den USA also Insolvenzantrag gestellt. Und jetzt wird Atari aufgeteilt. Eine gute Woche später hat dann auch Atari Frankreich das Gleiche gemacht. Die sind den gleichen Schritt gegangen und haben auch das Insolvenzverfahren eröffnet. So, das ist eigentlich eine Meldung, hätte ich lieber nicht von mir gegeben, denn jetzt wird das zerschlagen und jetzt passiert mit Atari wahrscheinlich das, was mit Grundig und mit anderen Firmen passiert. Da kommt auf Kugelschreiber und auf Klopapier und auf Einlegesohlen und auf Papiertaschentücher kommt dann Grundig und Atari und sonst was alles drauf. Es wird einfach ausgeweitet jetzt. Nur die heute noch eine Maschine haben, 2000er oder sowas, die sollen froh sein, sollen sie hüten, denn das ist ein Stück Technik, was wir so nicht mehr wiederbekommen werden.
Ich denke zurück an eine Cebit,
Jackie
lange, Boy. Lange her. Und da konnten wir ein Interview machen mit Jack Tramiel, der ja immerhin der große Chef war von Atari. Und wir haben da vieles erfahren, was er uns erzählt hat. Und haben allerdings noch nicht alles verstanden. Da war sehr viel Zukunft dabei, die wir vielleicht besser hätten betrachten können. Denn es war vieles richtig, was er gesagt hat. Und wir waren noch nicht so weit.
Wir müssten das eigentlich noch mal raussuchen, das Interview. Das ist ja nun geschichtsträchtig. Ja, wäre was. Heinz, hast du auch einen Atari gehabt?
Nein. Gut. Ich war in der Zeit, als dieses Atari und Commodore-Hype war ich schon eher in der Industrie tektätig. Wir hatten damals die Tektronics grafischen Tischrechner. Da brauchte ich diese kleinen nicht. Der war zwar sehr teuer, der Tischrechner, der mit 8 Kilobyte RAM immerhin 16.000 Mark kostete.
Angeber.
8 Kilobyte.
Ja, ich habe nie selber einen gekauft. Ich habe die ja nur technisch betreut.
Wenn du das überlegst, 8 Kilobyte. Ja, was ist das heute überhaupt? Das
ist ich hab heute mal gerechnet. Ich habe heute gerade, jetzt werden die klugen Zuhörer nachdenken, werden sagen, aha, die Sendung ist ja 2 Wochen vorher aufgezeichnet worden, die ich jetzt höre. im Forum etwas geschrieben, da ging es auch um Speicher und letzte Fernsehsendung, was diese Speichererweiterung, die ich gezeigt habe, gekostet hat. Und habe dann geschrieben, dass ich damals eine 16 Kilobyte Speichererweiterung bestehend aus 8 Chips für den Apple II gekauft habe, pro Chip für 27 D-Mark. Und dann habe ich gedacht, nur rechnest du einfach mal hoch. Das sind ja 200 und ein paar kleine D-Mark, sind rund 100 Euro. Und wenn wir das mal jetzt hochrechnen, das waren 16 Kilobyte. Machen wir mal 16 Megabyte, dann wären das ja schon 100.000 Euro für 16 Megabyte nach den damaligen Preisen. Und dann rechnen wir nochmal weiter und sagen 16 Gigabyte. Ich habe hier einen Rechner unter dem Tisch stehen, der hat 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Dann wären das 100 Millionen. Man muss sich die Dimensionen nur mal so vor dem geistigen Auge vorbei rutschen lassen, damit man sieht, was sich da eigentlich getan und entwickelt hat. Es war gar nicht möglich, es wäre gar nicht möglich, wenn diese Entwicklung nicht gewesen wäre, dass wir heute solche leistungsfähigen Maschinen haben, die ja dann in ihrer Leistung in der Hauptsache vom Betriebssystem wieder aufgebraucht werden.
Du, ich habe 16 Megabyte USB-Stick. Ich würde den dir verkaufen.
Nee.
Solltest mal, was bietest du denn dafür?
Ich hab noch welche, die haben nur ein paar Kilobyte.
Willst du die auch verkaufen?
Nee. Ich wüsste nicht, warum.
Also mein 16 Megabyte willst du auch nicht?
Nee, will ich auch nicht. Aber ich habe ein 64 Gigabyte.
64 Gigabyte?
Ja.
Ich komme nur bis 32 Gigabyte.
Du Armer. Ja. Aber ist ja bald Ostern, kannst dich ja beschenken lassen.
Ja, genau.
Wer weiß, was ein Electronic Harvester ist?
Ja, das ist ein Erntegerät.
Ja.
Ein Harvester.
Ja.
Ist ein Mähdrescher.
Ja. Der Dennis.
Electronic Harvester ist ein Erntegerät für fremde Energie.
Ja. Fremde Energie könnte man sagen. Der Dennis Siegel aus Bremen, der hat zwei dieser Geräte entwickelt. Er ist Student und das war eigentlich, irgendwie so was Lustiges für ihn. Er wollte die elektromagnetischen Felder, die ja überall um uns herum sind, die wollte er nehmen, um seine Akkus aufzuladen. Und dann hat er eben etwas gebastelt, entwickelt und dabei sind zwei Geräte herausgekommen. Eins für die niedrigen Frequenzen und eins für die hohen Frequenzen. Hoch heißt also dann irgendwo GSM, UMTS, deckt WLAN und sowas. Und die niedrigen, die fangen schon bei 50 Hertz an. Also alles, was uns hier umgibt, was im Stromnetz ist, sowas, das wird empfangen. So, und das wird dann so geschickt miteinander elektronisch verknüpft und gemacht, dass er in der Nähe von einem fetten Feld durchaus in der Lage ist, innerhalb eines Tages einen AAA-Akku aufzuladen. So, und wenn man sich da mal überlegt, was er so alles hat, der sagt, also Smartphone zum Beispiel, was er laufend da durch die Luft irgendwelche Signale schickt, das reicht schon aus, um Energie aufzufangen. Er legt seinen Harvester daneben und gut. In der Straßenbahn, da haben wir natürlich Mordsfelder, weil ja da irre Ströme fließen. Meint er also, da geht's besonders gut. Also wer einen Akku leer hat, sollte mit der Straßenbahn fahren. Aber auch die Kaffeemaschine im Büro, die macht das, da legt man so ein Ding einfach daneben und schon geht es. Eine irre Idee. Ich glaube, gerade in dem Bereich Electronic Harvesting werden wir in Zukunft noch viel, viel erleben. Und da unsere Geräte auf der einen Seite immer weniger Energie brauchen, immer energieeffizienter arbeiten und auf der anderen Seite wir aus der Umwelt, wie zum Beispiel mit dieser Sache, Energie gewinnen können, ist das, glaube ich, der richtige Weg. Irgendwann werden viele Geräte keine Batterie und keinen Akku mehr brauchen, sondern einfach aus der Umwelt heraus ihre Energie beziehen. So eine Art kleine elektronische Lebewesen.
Ich habe ja vor 2 Jahren, glaube ich, angefangen und habe mal nachgeforscht. Es gibt ja mittlerweile Chips für das Harvesting.
Ja.
Es gibt mittlerweile Applikationen für das Harvesting. Dass also diese Batterieaufladung, diese Kleinbatterieaufladungen, das ist alles schon in der Industrie implementiert. Es gibt da Möglichkeiten, die glaubt man gar nicht. Und ich weiß gar nicht, warum ich das nicht weiter verfolgt habe, denn das war ein hoch interessantes Thema. Harvesting für, ja, für den privaten Bereich, für Akkus aufzuladen, obwohl die auch nicht wehtun, auch nach der neuen Energieverordnung nicht, wenn man die mit dem normalen Strom auflädt. Aber alles kann helfen.
Also es ist der Weg in die richtige Richtung.
Ich habe dazu auch noch einen.
Echt?
Nicht weit von Bremen ist ja Hamburg. Und da gibt es die Helmut-Schmidt-Universität und die Universität der Bundeswehr. Und die kümmern sich zurzeit um MICOA. Das sagt euch natürlich MICOA. Das heißt miniaturisierte energieautarke Komponenten mit verlässlicher drahtloser Kommunikation für die Automatisierungstechnik.
Das war aber einfach, hätte ich selbst drauf kommen können.
Also man könnte auch sagen, die drahtlose Fabrik.
Ja.
Das bringt es eher auf den Punkt. Die in der Industrie, sagen wir so, zu Hause haben wir alle, fast alle haben zu Hause Web, also drahtloses WLAN.
In der Industrie gibt es auch drahtgebundenes WLAN?
Naja, es gibt auch WLAN.
Ja, gab's mal. Du, das gab's mal bei eBay.
Ja, die hatten Verlängerung für WLAN.
WLAN-Verlängerungskabel, ja.
Einen WLAN-Kabel gab's.
Ja, den zeigen
ist
wir.
Ist versteigert worden, glaube ich, nachher für 3 Euro so und so viel.
Ja, Heinz, da hast du nicht aufgepasst. Da hättest du dann auch.
Ja, das hätte man denn der Industrie geben können, denn die verkabeln heute noch alles.
WLAN.
Was natürlich so eine Produktionsanlage auch zusätzlich noch unflexibler macht, denn jede Umstellung heißt auch neue Kabelwege legen. Man muss die ausmessen, die müssen stimmen, die müssen geschützt werden, weil in der Industrie hat man nun mal etwas rauere Umwelt. Und die Kosten kann man sich sparen, wenn man das drahtlos machen könnte. Und deswegen sind die Forscher dabei, kleine, wie gesagt, energieautarke Komponenten, Sensoren, Sender und Empfänger zu bauen, damit man diese Kommunikation drahtlos hinkriegt. Es gibt Protokolle mittlerweile, die echtzeitfähig sind, die auch sicher genug sind, um in der Industrie zu industrietauglich zu sein, denn wenn so ein Fräskopf einmal läuft und er kriegt das Stoppsignal nicht mit, dass drahtlos kommt, dann kann das verheerende Folgen haben, dass dann zum Beispiel so ein Motorblock kaputt ist und dann steht dann plötzlich eine ganze Industriehalle. Ich habe sowas einmal gesehen, das war gar nicht so lustig. Also die Forscher arbeiten an autonomen Sensoren, die eben Energie auch aus der Umwelt saugen, Energieharvesting machen oder die direkt an den Produktionsanlagen angeschlossen werden. Und der zentrale Leitrechner, der eigentlich die Produktionssteuerung macht, der steht irgendwo und kommuniziert nur noch über Funk, über WLAN mit den einzelnen Zellen und kann so eine schnelle, flexible Fertigung gewährleisten. Auch wenn mal ein Umbau passiert, dass eine Maschine von A nach B gehoben wird, ist eben keine neue Messverkabelung oder Kommunikationsverkabelung nötig. Man setzt die Maschine einfach um und sie kann weiterarbeiten. Es wird sehr spannend sein, zu beobachten, wie diese dezentrale Intelligenz sich in der Industrie wirklich durchsetzt. Im Moment sind es ja noch die Wissenschaftler, die es machen. Interessanterweise auch die Militärs dabei. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir irgendwann in den Werkhallen weniger Aufwand haben und dass man einfacher mit den einzelnen Geräten kommunizieren kann. Und wenn so ein Sensor mal kaputt ist, schmeißt man weg, klebt einen neuen dran, braucht kein neues zu Kabel legen, dann geht es eben einfach weiter.
Eine sehr interessante Geschichte. Ich glaube, ist ja im Grunde genommen so in die gleiche Richtung wie das, was ich da vorhin gesagt hatte, mit diesem Elektronik-Harvesting. Wir werden in der Zukunft Sensoren haben, die irgendwie von der Umwelt leben.
Ja, und der Konrad Zuse hat ja auch seine Meinung dazu gesagt. Er sagte, dass es Fabriken geben wird, also das, was der Heinz eben fast angesprochen hat, die sie selbst ernähren mit Strom, mit allem und so weiter. Und diese Fabriken werden sich reproduzieren. Die werden also die Dinge, die quasi Menschen reproduzieren, Roboter reproduzieren. Alles das hat Konrad Zuse vorhergesagt und noch sind wir nicht so weit, aber es kommt ein Punkt nach dem anderen dazu und irgendwann wird man so weit sein, dass Roboter produzieren und dass diese Roboter immer besser werden, um dann irgendwann, das ist die große Angst, die wir alle haben, den Menschen vielleicht vertreiben werden.
Naja,
viele Science-Fiction-Autoren haben sich ja mit dem Thema befasst. Ob das wirklich so kommen wird, weiß ich nicht. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben, möchte ich auch gar nicht. Aber es gibt ja eine andere Sache. Wenn ein System immer komplexer wird, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es Fehler macht, höher. Der Mensch ist ja nicht fehlerfrei. Er ist zwar schon recht gut gebaut, aber es gibt eben immer Defekte.
Also ich auch nicht.
Ja gut, du bist die Ausnahme.
Ach so.
Also Menschen, außerdem Wolfgang, machen Fehler, irren sich, treffen falsche Entscheidungen. Und wenn automatisierte Systeme so komplex werden, besteht natürlich die Gefahr, dass auch die dann falsche Entscheidungen treffen, dass die Fehler machen und dass sie die gleichen Schwächen haben, die heute die am besten hochgezüchteten Maschinen, die wir kennen, die Menschen eben machen.
Mhm. Ja, aber ich glaube auch nicht daran, dass irgendwann Roboter bauen und diese Roboter dann sich selbst weiterentwickeln und irgendwann so intelligent sind, dass sie uns Menschen ersetzen können. Denn so kreative Fehler, wie der Mensch macht, der ja eigentlich daraus seine Entwicklung ableitet, aus diesen Fehlern, das schaffen die Maschinen nie.
Konrad Zuse hat gesagt, dass er es nicht unternommen hätte, den Ausgang einer Produktion, einer automatischen Produktion, mit dem Eingang zu verbinden.
Tja.
Das hätte gefährlich werden können.
Das hätte, ja.
Denn daraus hätten neue Elemente entstehen können.
Aber
das wollte er nicht.
Das wird ja noch ein bisschen dauern, noch ein paar hundert Jahre mindestens. Apropos Fehler. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ich glaube, die Bundesnetzagentur hat einen Fehler gemacht. Und zwar einen ganz, ganz fiesen Fehler. Denn die Internet-Service-Provider, Telefonica, Vodafone, die haben angefragt und die Bundesnetzagentur hat denen gesagt, sie dürfen ihre Kunden daran hindern, andere Router einzusetzen, um solche Beschränkungen, wie es bei Voice-over-IP oder Call-by-Call gibt, zu sperren. Das heißt also, wir müssen jetzt darauf achten, wenn wir einen neuen Vertrag abschließen, bei welchem Provider machen wir das und müssen diesem Provider sagen, pass mal auf, darf ich hier mein Netgear oder meine Fritzbox oder mein sonst was weiter betreiben oder willst du mir deinen Teil aufs Auge drücken, was vielleicht gar nicht das kann, was meinen Teil kann. Und vor allen Dingen, dass ich dann nicht mehr Call by Call machen kann oder sonst was. Das finde ich also eine ganz fiese Art und Weise. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber dass die Bundesnetzagentur so etwas einfach lapidar schriftlich bestätigt, dass es gestattet ist, hier wird der Wettbewerb ausgeschaltet. Hier wird die Innovationskraft von Riesenindustrien im Grunde genommen gelähmt. Hier wird dem Protektionismus Tür und Tor geöffnet. Hier kann ein Hersteller hingehen, kann sagen, hier, hör mal zu, du Provider, hier, du kaufst mir dieses Jahr so viel 10.000 von diesen Büchsen ab. Die sind zwar scheiße, die sind zwar auch billig produziert, aber du verdienst natürlich eine Menge dran. Und dein Kunde muss die ja nehmen, der muss die ja kaufen. Und dann kannst du alles da drin sperren, was auch immer du willst. Und der Kunde, der darf ja auch keine andere nehmen. So, und das ist, finde ich, eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Denn wenn ich bei mir zu Hause, bei der Leitung, bei der Dose, die mir an die Wand genagelt haben, dann nicht mehr Router anschließen kann, wie es mir gerade in den Kram passt, das kann nicht sein. Da wird wirklich die Freiheit des Internets beschränkt. Und ich habe auch keine Kontrolle mehr. Was machen die denn? Im ersten Schritt drücken sie mir nur irgendeine Büchse aufs Auge, die genau das tut, was sie wollen, gegen mich, gegen meinen Willen. Im zweiten Schritt haben sie vielleicht eine Schnittstelle zum Abhören und Mitlesen von Daten und Faxen und sonst was. Und im dritten Schritt schalten sie mir das vielleicht ab, wenn ihnen meine Nase nicht passt oder wenn irgendein Staatsanwalt kommt und sagt, hier, den Router wollen wir nicht mehr im Netz haben. Eine solche Entwicklung darf nicht sein. Deswegen, wer einen neuen Vertrag abschließt, sollte sich das genau überlegen und genau hinterfragen. Ist mein künftiger Provider vollkommen frei in dem Router, den ich anschließe, oder drückt er mir irgendein Ding seiner Wahl aufs Auge? Das sollte eigentlich eine ganz wichtige Entscheidung sein.
Ist das jetzt schon aktuell?
Man denkt bei zwei Providern darüber nach, so etwas zu machen. Und die haben eben die Bundesnetzagentur gefragt. Und die Bundesnetzagentur hat, ich zitiere, gesagt, keine rechtliche Handhabe gegen die Kopplung Vertrag mit nur bestimmten Router. So, das heißt also, Sie können nichts machen, wenn der Provider sagt, du darfst nur diesen Router, den ich dir da schicke, nur den nehmen. Sagt die Bundesnetzagentur, kann sie nicht machen. Irgendwo ist hier eine Lücke. Ich weiß ja nicht, ob die Bösen jetzt in der Bundesnetzagentur sitzen oder ob es Dumme sind oder ob es was weiß ich was. Vielleicht können sie gar nicht anders nach ihren Bestimmungen. Aber hier ist eben eine Lücke, die eine Gefahr für uns bedeutet. Deswegen sage ich das.
Du hast Angst davor, dass die Hersteller, die Provider dann verschiedene Dienste einfach plötzlich kostenpflichtig machen, weil die den Router nicht freigeschaltet sind?
Ja, oder die nehmen mir meinen Call-by-Call weg. Stell dir mal vor, ich gehe da zu 9+18, irgendein Provider, der da im Netz ist, und der bietet mir irgendwas billig an und macht mir dann eine Festnetz-Flat oder sonst was. Dafür sind aber die Gespräche in Mobiltelefonnetze teuer, weil ich da keine Flat gebucht habe. Und die würde ich normal über Call-by-Call machen mit 5 oder 6 Cent. Bei dem muss ich aber 19 bezahlen. Da ich aber einen Router von dem habe, hat er das da drin gesperrt, dass ich Call-by-Call kann. Es ist doch solchen Machenschaften Tür und Tor geöffnet damit.
Ist das nicht jetzt schon der Fall?
Also,
dass du manche Dienste auch nicht nutzen kannst? War das nicht so lange Zeit, dass du keinen Skype machen konntest bei 3G?
Ich weiß, dass wir es gemacht haben.
Ja, genau.
Und zwischen dürfen und machen können.
Eben, wenn du 3G, wenn du eine Flatrate hattest bei der Telekom und wolltest mit 3G Skype machen, da wurde das unterdrückt. Das konntest du nur mit Tricks hinten herum machen, indem du vorgegaukelt hast, wird es WLAN.
Tja, naja, also auf jeden Fall hat die Bundesnetzagentur wohl gesagt, an der Wand oder an der Dose, darum geht es ja, an die Anschlüsse, die wir da haben, Zitat, ein Anspruch auf Umgehung des Routers Ihres Netzbetreibers besteht in der gegebenen Konstellation nicht. Aussage Bundesnetzagentur. So, die Jungen, da muss irgendwas passieren, hier müssen Gesetze oder sonst was her. Mein Anschluss muss frei bleiben. Wenn die mir eine Leitung ins Haus legen, dann möchte ich daran anschließen, in der technischen zulässigen Art und Weise, und damit machen, was ich will und nicht von fremd bestimmt werden. Ja.
Tja, das ist ja wahrscheinlich bei ganz anderen Dingen auch so. Das ist auch bei der Energie so. Da ist ja nun auch einiges, was da im Argen liegt und was wir irgendwann mal aufgreifen müssen.
Sollen wir nochmal über die USA reden?
Oh ja.
Mal ein ganz anderes Thema. Die Nacktscanner. Die sind ja schon ein Thema seit, ja, im Prinzip seit 9-11, also seit dem Einsturz des World Trade Centers, sind die angeschafft worden in den USA. Es sind mittlerweile 174 Stück installiert worden, jeweils 180.000 US-Dollar. Mhm. Und jetzt hat die Flugsicherheitsbehörde, die TSA, beschlossen, diese Scanner wieder zu entfernen.
Warum?
Es gibt zwei Gründe. Zum einen sind die sind von RapidScan, die haben eine sogenannte Backscatter-Technik, sind in der Kritik, weil sie wahrscheinlich zu hohe Röntgenstrahlen absondern und damit gesundheitsgefährlich sein können.
Oh, das konnte man bisher nicht messen, das kommt jetzt ganz.
Nein, das Electronic Privacy Information Center, EPIC, in USA hatte schon im Herbst 2010 gegen die Sicherheitsprogramme und die Scanner geklagt. Jetzt ist eben die Entscheidung da, die werden eingezogen. Zwei Gründe, eben gesundheitsschädlich und die Firma, die RapidScan, sind nicht in der Lage, eine Software zu liefern, die diese peinliche Darstellung der nackten Menschen, der sich ja viele geschämt haben auch, so schematisch darzustellen, dass man auf Deutsch billig gesagt nicht alles sehen kann. Ja. Und die sollte bis zum 1. Juni 2013 vorliegen, die neue Software, das können sie nicht. Und jetzt fliegen sie raus, die Scanner, aber es kommen leider neue. Die L3 Communications haben diese Millimeterwellen- oder Terahertz-Scanner haben die ja entwickelt. Die sind nicht so, bis nach den jetzigen Erkenntnissen, nicht so schädlich. Die werden jetzt dafür eingesetzt. Und auch die haben jetzt eine Software, die den Menschen sehr systematisch nur darstellt, nur symbolisch darstellt. Beziehungsweise, wenn der Scanner meint, da wäre nichts, da steht da einfach kein Ergebnis. Und wenn er meint, das wäre was, sieht man irgendeinen Umriss einer Gestalt und dann so ein rotes Quadrat, wo ein Verdachtspunkt ist, der muss dann eben näher untersucht werden.
Naja, gut, die haben es ja. Ja, kommt eben immer was Neues. Habt ihr gehört, dass die ITU den Videostandard H.265 freigegeben hat?
Ja.
Ja? Aber brauche ich ja nichts zu erzählen. Gut, so, war das?
Ja, aber ich kann nichts mit anfangen.
ja, dieser neue Standard High Efficiency Video Coding, HEVC, oder MPEG-H Teil 2, das sind alles, beschreibt alles das Gleiche. Der soll im Grunde genommen nur die halbe Datenmenge bei gleicher Qualität übertragen, also die halbe Bandbreite. Oder eben die doppelte Information bei gleicher Bandbreite. Das ist die eine Geschichte. Das ist besonders interessant, zum Beispiel auch für Fernsehübertragung. Wenn man die halbe Bandbreite band, dann kann man auf dem gleichen Band, in der gleichen Bandbreite zwei Informationen übertragen mit der gleichen Qualität wie jetzt bisher. Und dieses H.265, das kann zusätzlich zu dem bisherigen Standard von 320x240 Pixel bis 7680x4320 Pixel skalieren. So, damit haben wir eigentlich alle Geräte, die so in den nächsten Jahren kommen, schon mit eingeschlossen. Wir können riesen Bilder machen mit unseren riesen Monitoren oder Projektoren oder was auch immer. Jetzt nur die Frage, wie geht's weiter?
Wir gucken dann auf dem 8K-Bildschirm mit 3 Meter Diagonale einen Schwarz-Weiß-Film, der 1930 aufgenommen wurde.
Das ist ja noch nicht so schlimm. Das ist ja noch nicht so schlimm. Schlimm ist es ja für den Kollegen Back, der muss dann den Kopf hin und her bewegen und drehen. Und für den müssen wir da irgendwas Kleineres dran haben. Aber.
Wieso das denn?
Ja, mein Monitor ist.
Also ich hätte viel 320x240 zum größer machen, das wäre mir ganz gut gelegen. Denn ich habe ja alle 400 Sendungen auf einer Platte und das ist alles 320x240.
Jetzt kommst du und kriegst du wieder Anfragen. Die
und wenn du jetzt, das bisschen größer machen willst.
Aber ich kann dich beruhigen, Wolfgang. Vielmehr hättest du aus dem Fernsehsystem, in dem die aufgenommen sind, nicht rausgekriegt. Nee, geht ja nicht.
Und hinterher
die alten Röhren. Die alten Röhrenkameras hatten maximal eine Auflösung von 400 Pixel in der Horizontal.
Broadcom, der Chiphersteller, der hat auf der CES 2013 schon einen Videodecoder-Chip für Ultra-HDTV vorgestellt, der HEVC unterstützt. Das heißt also, da die Chips, die kommen schon und rollen schon. Es gibt auch noch mehr, Mitsubishi, NHK, Cyberlink, Ericsson und so weiter. Die arbeiten auch schon daran. Man geht davon aus, dass Anfang bis Mitte des nächsten Jahres, also 2014, die ersten Geräte, TV-Geräte auf dem Markt erscheinen, die mit dieser neuen Technologie arbeiten können. So, jetzt mein Thema fertig. Jetzt könnt ihr weiter blödeln.
Ja, aber das ist mit 320x240.
Das sind 320x240. Und die kriegst du auch nicht wirklich vergrößert ohne die Qualität. Du kannst ja nichts dazu lügen.
Nee, habe ich gemerkt.
Und das Original war auch nicht besser als das, was du hast. Und auch im Shop, auch im CC.
Da war doch damals nicht das Fernsehsignal.
Die Auflösung.
Aber das aufgezeichnete Signal ist.
Die Auflösung der Kameras war nicht besser.
Ja. Aber das Fernsehsignal war doch damals so 575.
Ja, aber du weißt doch, dass das vom Videorekorder.
Und 720 in der Heute.
Du weißt doch, dass das auf Videorekorder aufgezeichnet ist mit sehr frühen Technologien, dann vom Videorekorder konvertiert wurde und dann auf dem Rechner übertragen wurde. Das ist doch das Problem.
Ich weiß es ja. Ich bin ja froh, dass man überhaupt was
genau
sieht. Dass ich dich zum Beispiel erkenne. Ich erkenne dich in all meinen Dingen. Wie war das Lied früher? An deiner Nase oder an deinem Geruch oder irgendwie?
Auf dem Video, am Geruch, ja. Noch so ja, ein, Herr Back. Genau. Ja, ja. Tere.
Ich wünsche, dass ich dich immer wieder erkenne.
Ja, das ist eine Aussage. Dankeschön. Dann brauchen wir heute auch nicht den Thomas Ritter und den Shop zu bemühen. Die Zuhörer gehen sowieso dahin. Aber dann beenden wir die Sendung mit deiner Aussage. Vielen Dank und einen schönen Abend.
Zicke zack.
Und tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.